Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Stichwort Corona, Stichwort Pandemie. Da ist jetzt eine große Zeit des Zwischenbilanzziehens, Lernens. Nervig für manche sicherlich, wenn man eigentlich froh ist, nicht mehr so viel davon zu hören. Dennoch wichtig für alle. Was sind die Lehren aus den vergangenen 2 Jahren? Auch der Deutsche Ethikrat hat das vor einigen Wochen gemacht und nicht nur der Politik mehr als 250 Seiten Analyse vorgelegt. Dagmar Röhrlich hat anschließend mit einigen Wissenschaftlern aus dem Ethikrat darüber gesprochen. Es ging um den Umgang mit vulnerablen Gruppen, das schwere Abwägen von Risiko, Tabus, Fehler und vor allem um eine Gesellschaft in einer hochkomplexen Krise.
Genf, 11. März 2020. WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus ruft eine Pandemie aus.
We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic.
Wenige Wochen zuvor war das Coronavirus SARS-CoV-2 erstmals aufgefallen in der chinesischen Millionenstadt Wuhan als Auslöser einer unbekannten Lungenkrankheit. Von dort verbreitet es sich um die Welt, löst eine Pandemie aus. Die Bilder, die aus Italien, New York oder Brasilien einlaufen, muten apokalyptisch an. Entsetzt stellt man fest, dass die Menschheit der Seuche nicht viel entgegenzusetzen hat. 2020 gleicht der Breslauer Platz hinter dem Kölner Hauptbahnhof der Kulisse eines Katastrophenfilms. Männer und Frauen mit Masken und Visieren in weißer Schutzkleidung, in den Händen halten sie lange Wattetupfer.
Bleiben Sie gesund.
Als das Virus auftauchte und es deutlich wurde, dass auch Deutschland betroffen war. In dieser ersten Phase war alles eindimensional darauf ausgerichtet, die Gesundheitsgefahren zu reduzieren und das Risiko zu reduzieren.
Es war die Stunde der Virologen und Politiker. Das Vertrauen in sie war groß, erinnert Ortwin Renn. Er ist wissenschaftlicher Direktor am Institut für transformative Nachhaltigkeitsforschung in Potsdam.
Also diese erste Phase war eine Phase, wo Leute zusammenstanden und sagen, wir haben einen gemeinsamen Feind und das ist das Virus. Und gegen dieses Virus müssen wir uns alle wappnen.
Damals erkrankten und starben vor allem alte Menschen und Vorerkrankte. Die Intensivstationen liefen voll, Beatmungsgeräte waren knapp.
Das Wirkmächtigste, was ich erlebt habe, ist das Zerrissensein in ganz schwer abzuwägenden Güterabwägungen. Vor allen Dingen über einen so langen Zeitraum hinweg mit zumindest anfänglich hohen Graden von Unsicherheit.
Zu Beginn ahnte kaum jemand, welches Ausmaß die Pandemie annehmen und wie sie die Gesellschaft verändern könnte, erklärt Andreas Lob-Hüdepohl, Professor für Theologie und Ethik an der Katholischen Hochschule in Berlin und Mitglied des Deutschen Ethikrats. Der hat vor kurzem eine Stellungnahme abgegeben mit dem Titel Vulnerabilität und Resilienz in der Krise, ethische Kriterien für Entscheidungen in einer Pandemie. Am Anfang, als der Schock noch groß war, drehte sich alles um den Schutz besonders vulnerabler Gruppen.
Das war sehr unzureichend. Ja, wir waren als Gesellschaft unvorbereitet damit konfrontiert worden, dass wir eine sehr hohe Sterblichkeit plötzlich im Pflegeheim hatten.
Als sich die Fälle häuften und in einigen Einrichtungen erkranktes Personal weiterarbeiten musste, weil es keinen Ersatz gab, war die Reaktion der Politik radikal. Man schnitt die Heime von der Außenwelt ab, erinnert Sigrid Graumann. Die Philosophin und Biologin ist ebenfalls Mitglied im Deutschen Ethikrat und Rektorin der Evangelischen Hochschule in Bochum.
Die Menschen sind unter Ausgangsverbote gestellt worden. Es gab Besuchsverbote, zum Teil gab es Isolierung in den Zimmern. Es gab keine Gemeinschaftsaktivitäten mehr.
Die Infektionsschutzmaßnahmen waren einschneidend, mussten mit begrenztem Wissen und unter großem Zeitdruck gefällt werden und fielen deshalb pauschal aus.
Das war erstmal völlig nachvollziehbar. Harte, undifferenzierte Maßnahmen, um erstmal überhaupt Handlungsfähigkeit zu bleiben. Und die große Katastrophe, dass das Gesundheitswesen zusammenbricht, dass die Intensivstationen überfordert sind, zu verhindern.
Die Folgen einer Pandemie gehen jedoch über Seuche und Tod hinaus. Jede Maßnahme hat Nebenwirkungen. So litten nicht nur die Betroffenen in den Pflegeheimen extrem unter den Schutzmaßnahmen. Je länger es dauerte, desto stärker zeigten sich wirtschaftliche, aber auch psychische Folgen. Die Fälle häuslicher Gewalt nahmen zu, Depressionen. Eine für den Ethikrat zentrale Erkenntnis der Pandemie kam zum Tragen.
Wir sind alle vulnerabel, aber es sind eben in einer Krise manche Gruppen besonders vulnerabel. Krise trifft uns alle, aber nicht alle gleich.
Alena Büchs ist Medizinethikerin an der Technischen Universität München und seit 2020 Vorsitzende des Deutschen Ethikrats.
Das knackigste Beispiel dafür ist die Vulnerabilität der jungen Generation, von Kindern und Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die zu Beginn der Pandemie nicht so offenkundig war und auch nicht so stark gegeben war, die aber je länger die Pandemie gedauert hat und je länger diese Generation doch eingeschränkt war in ihrem Alltags- und Sozialleben, sich immer stärker aufgebaut hat.
Anders als ihre Altersgenossen aus finanziell besser gestellten Familien trafen die Folgen von Ausgangssperren und digitalem Unterricht sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche von Anfang an stark. Das belegen wissenschaftliche Analysen, die der Ethikrat für seine Schlussfolgerungen herangezogen hat. Wer keinen Computer besaß, keinen Zugang zum Internet hatte und keinen Platz zum Lernen, der fiel einfach durch das Raster. Allerdings, je länger die Pandemie dauerte, desto mehr verschlechterte sich die Lage aller Kinder und Jugendlichen.
Weil sie doch immer wieder und wiederholt wichtige Momente der Persönlichkeitsentwicklung, der Identitätsfindung, der des Lernens von Sozialkompetenz und auch einfach so des Entwickelns eines sozialen Umfelds und natürlich auch Verluste in der Bildung, in ihren Karrierewegen, in ihren Ausbildungswegen und so weiter und so fort erlitten haben.
Überhaupt trafen psychosoziale Folgen Familien und junge Menschen stärker als die ältere Generation, urteilt der Ethikrat aufgrund empirischer Untersuchungen. Etwa durch Kinderbetreuung oder wirtschaftliche Unsicherheit. Und es fehlte oft Lebenserfahrung im Umgang mit Krisen, die die Älteren mitbrachten.
Da ist der Gesundheitsschutz absolut gesetzt worden. Das würde ich sagen, das war ein typisches Beispiel dafür, was uns zeigt, dass wir schlecht vorbereitet waren, weil niemand wusste, was man tun soll.
Sigrid Graumann. Zwar gab es seit 2005 einen nationalen Pandemieplan, doch er blieb in der Schublade. Man wähnte sich sicher, erklärt der Krisenforscher Ortwin Renn, der nicht an der Stellungnahme des Ethikrats beteiligt war.
Es gab, glaube ich, zwischen 2010 und 2020 13 größere Epidemien sozusagen weltweit, die uns auch hätte treffen können. Sie haben uns aber kaum getroffen. Und das hat natürlich sowohl Politik, aber auch, glaube ich, viele Fachleute in der mehr oder weniger Illusion bestärkt, naja, also im Prinzip sind unsere Vorkehren gut genug, das trifft uns nicht. Und alle diese Übungen waren so eher so der Richtung, das ist gut, dass wir das auch mal geübt haben, aber ehrlich gesagt, bei uns ist das nicht so virulent.
Die Gefahr erschien theoretisch.
Da merken Sie ein Problem, das vielleicht auch für uns in Deutschland ein besonders relevantes ist. Planungen, Antizipationen von Katastrophenszenarien, das ist das eine. Da sind wir vielleicht auch gar nicht mal so schlecht aufgestellt, soweit ich das als Ethiker beurteilen kann von außen.
Vermutet Andreas Lob-Hüdepohl. Die Hürde sei die Praxis.
Gibt es auch wirklich eine klare Umsetzungsstrategie? Und nicht nur eine Strategie, sondern auch die Verbindlichkeit, es mal umzusetzen. Ja, daran hapert es doch immer wieder.
Ein Manko? Der restriktive Umgang mit dem Datenschutz. Man stand sich sozusagen selbst im Weg, war zwingend auf Daten aus Israel, Großbritannien oder den USA angewiesen und nutzte, anders als Südkorea oder Japan, die Möglichkeiten der modernen Technologie nicht wirklich, um schneller und präziser an konkrete und aussagekräftige Daten zu kommen.
Das ist so eine der ganz großen Lehren, die sehr restriktive Datennutzungskultur in Deutschland auch aus ethischer Perspektive zu optimieren, um eben mit positiven Zielen schneller und besser und dann auch eben präziser reagieren zu können mit Maßnahmen.
Denn auch mangels Daten war die Anpassung an den Verlauf der Pandemie schwierig. Obwohl man immer mehr über das Virus und seine Verbreitung wusste, wurden Strategien nicht wesentlich verändert. Weil sich jedoch die Vulnerabilitäten eben mit der Zeit änderten, verschärfte das die Zielkonflikte. Alena Büchs.
Das ist wohl nicht früh genug und nicht präzise genug erkannt worden, dass da eine sozusagen neue Gruppe vulnerabel wurde. Und da muss man einfach zukünftig das schneller erkennen, das besser erkennen und auch dann entsprechend reagieren.
Besonders deutlich wurde das, als ab Ende 2020 Impfstoffe zur Verfügung standen.
Jetzt hat die ältere Generation etwas, womit sie ihre spezifische Vulnerabilität vermindern kann und sich besser schützen kann. Und das ist ein Mittel, das steht den Jüngeren noch gar nicht zur Verfügung, weil sie noch nicht dran sind. Und bei denen steigt aber diese Vulnerabilität, die psychische, die soziale und so weiter an, je länger diese Pandemie dauert.
Was dann passieren müssen hätte, wäre, dass differenziertere Schutzmaßnahmen ergriffen werden. Das Ziel muss sein, dass bestimmte Institutionen zwar den Gesundheitsschutz ernst nehmen und auch konsequent verfolgen, gleichzeitig aber funktionsfähig bleiben. Und dafür braucht es dann zum Teil kreative Lösungen.
Etwa eben für sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche das Lernen in festen Kleingruppen, aus Platzgründen nicht nur in der Schule, sondern auch in Gemeindehäusern oder Jugendzentren, schlägt Sigrid Graumann vor.
Dafür braucht man Raum, dafür braucht man Ressourcen, man braucht Reservekapazitäten unterm Personal und das war nicht vorhanden.
Im Verlauf einer Pandemie, so eine der Schlussfolgerungen des Ethikrats, müsse immer wieder neu geprüft werden, ob und welche freiheitsbeschränkende Schutzmaßnahme wie Lockdown oder Schulschließungen gerechtfertigt seien. Im Bericht folgt ein komplexer Katalog von Faktoren, die in die Güterabwägungen einfließen müssten. Beispielsweise, ob das Pathogen gefährlicher ist als das, was die Gesellschaft mit Blick auf ein Influenza-Virus hinzunehmen bereit ist. Außerdem, wie hoch ist das Risiko zu erkranken, wie viele Patienten müssten ins Hospital, werden an dem Erreger sterben. Auch Langzeitfolgen spielen eine Rolle oder wie sich Risiken verändern durch Impfungen, Medikamente oder die Verbreitung neuer, weniger gefährlicher Erregervarianten. Und das ursprüngliche Ziel, zu verhindern, dass das Gesundheitssystem zusammenbricht, ist das bisher erreicht worden, Herr Lobhüdepohl?
Wir haben zwar mit den Maßnahmen den Kollaps der intensivmedizinischen Versorgung abwenden können. Das, Gott sei Dank, scheint realisiert worden zu sein. Aber wir haben massive Unterversorgungen und Behandlungs- oder Versorgungsabbrüche in anderen Bereichen gehabt. Und da muss man nüchtern sagen, da ist der Kollaps dieser Aspekte des Gesundheitswesens nicht abgewendet worden.
Auch das war ein Faktor, der zu einer weiteren unbeabsichtigten Nebenwirkung beigetragen hat. So blieben die Bedürfnisse vieler anderer Patienten auf der Strecke. Während der Covid-19-Pandemie kam es beispielsweise zu teils erheblichen Einschränkungen bei der Behandlung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Die Pandemiebekämpfung zu maximieren ist richtig, aber maximieren bedeutet eben nicht an absolut setzen. Die Kollateralschäden dürften nicht höher werden als das, was sich bei der Seuche erreichen lässt, betont Risikoforscher Ortwin Renn. Und auch?
Wenn ich, sagen wir mal, ein bisschen despektierlich, den 95-Jährigen noch 3 Monate auf der Intensivstation lasse und den 60-Jährigen Krebskranken abweise, das geht nicht. Ja? Es geht natürlich insgesamt um die Frage, wer hat Anspruch auf ein Intensivbett. Ja? Und da ist natürlich klar, warum soll der Krebskranke weniger Anspruch haben als der Pandemiekranke. Das macht keinen Sinn. Und da muss dann eben gesagt werden, wenn es tatsächlich Knappheit gibt, dann muss man in irgendeiner Form natürlich dafür Triage machen.
Doch die Regeln für eine Triage müssen in ruhigen Zeiten durchdacht und beschlossen werden. Künftig, so resümiert der Ethikrat, dürften solche Diskussionen, das Abwägen von Risiken, nicht aufgeschoben werden. Alena Büchs.
Also eine andere Empfehlung, die wir formulieren, ist, dass man in so einer Krise ein sehr vorausschauendes Gesamtkonzept, eine Art Gesamtstrategie zu entwickeln mit einer Vielfalt an Maßnahmen, die man dann möglichst präzise, nämlich aufbauend auf einer guten Daten- und Wissensbasis, die ja im Verlauf einer Krise dann hoffentlich immer besser werden sollte, dann auch besonders präzise einsetzen kann.
Die Gesellschaft müsse lernen, Unsicherheiten zu verstehen und auszuhalten, und dass Entscheidungen auch aufgrund unsicherer Datenlagen getroffen und gegebenenfalls angepasst werden müssen. Doch wer soll eine solche Gesamtstrategie umsetzen?
Da gibt es viele andere Institutionen, die sehr viel berufener sind als wir, die sich damit beschäftigen. Also da sind wir sicherlich wiederum nicht diejenigen, die da sehr konkret werden können. Aber dass es ein ethisches Desiderat ist, immer zu kommen zu den Maßnahmen, die möglichst wenige negative Nebenfolgen haben, die möglichst präzise reagieren auf den jeweils besten verfügbaren Sachstand und die sich eben einfügen in ein möglichst vorausschauendes, auch möglichst flexibel anwendbares Konzept. Das haben wir schon sehr deutlich formuliert.
Nur wenn Nutzen und Lasten auf lange Sicht möglichst fair und gerecht verteilt würden, seien die Menschen beim nächsten Mal auch wieder zur Solidarität mit anderen bereit. In der modernen, komplexen und vernetzten Welt dürften wir künftig sehr oft mit Krisen konfrontiert werden. Krisen der unterschiedlichsten Art, keineswegs nur Pandemien. Die nächste zeichnet sich bereits ab, die Ernährungskrise durch den Ukraine-Krieg.
Dagmar Röhrlich über die Stellungnahme des Deutschen Ethikrates zur bisherigen Pandemiebewältigung. Und ich öffne jetzt einmal ein kleines Kommentarfenster und zitiere aus einem E-Mail-Austausch von Dagmar Röhrlich und mir, dass man ja nie schwarz malen soll, aber dass es dem Bericht ähnlich ergehen könnte wie anderen Analysen und Empfehlungen. Die Schublade ist sein Schicksal. Immerhin eine Schublade, über deren Inhalt berichtet wurde. Und manchmal kommt es ja auch anders, als man denkt.